Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Die Streaming-Welt ist erneut im Wandel. Genauer gesagt, ab dem 29. August startet die zweite Staffel der Amazon-Serie Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht, exklusiv auf Prime. Und nicht nur mit einer Episode, sondern auf einen Schlag erscheinen drei Folgen, also fast die Hälfte der gesamten zweiten Staffel. Damit beglückt Amazon die Fans oder aber auch Kritiker der ersten Staffel, die ja nicht so ganz unumstritten war, auch hier bei uns im Podcast. Und ja, wer sich noch erinnern kann, ich habe das Ganze nicht nur besprochen, hi, ich bin der Dom, sondern auch zumindest im Staffel-Recap vor 2 Jahren war der Sven dabei. Moinsen.
Holmelia Nare Orko. Hallo zusammen.
War das jetzt eine Mischung aus Pfälzisch, Orkisch und Elbisch?
Und Elbisch, oder? Ja, es heißt, dein Geruch ist wie ein Ork.
Aha, okay. Da kann ich dir nur entgegnen, du stinkst nach faulen Blättern.
Ja, das musst du dann aber schon bitte ins Elbische oder sowas übersetzen und nicht einfach nur sagen, das ist nämlich Bu.
Ach, so okay.
Das ist so wie Spiegel.
Aber das haben sie in der Serie gemacht, lustigerweise.
Oh.
Also, das hat, ich zitiere nur das sprachliche Niveau der Serie. Und es war auch nicht irgendwie subtitled auf Elbisch, sondern einfach ziemlich plump. Naja. So plump wie die Anmoderation. Ja, Mensch, 2 Jahre ist das schon wieder her, dass wir ja sehr ausführliche Recaps gemacht haben. Da warst du ja, glaube ich, gar nicht dabei. Wir hatten am Anfang Gäste und dann habe ich das eigentlich nur noch mit Lasse im Duett gemacht. Dieses Mal wird es ein bisschen anders sein. Also zumindest bist du eingeplant, weil Lasse zwischendurch eine ganze Zeit lang im Urlaub sein wird.
Aber ich glaube, ich war bei 2 Folgen auf jeden Fall dabei.
Nee, das war House of the Dragon wahrscheinlich. Das könntest du durcheinander werfen. Aber okay. Ja, daher kennen ja dich auf jeden Fall viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen noch. Du kannst dich aber auch gerne noch mal so ein bisschen ins Profil rücken, was so Herr der Ringe, Rings of Power etc. angeht, Sven.
Also ich bin ein großer Fan. Ich bin ein sehr groß, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Originaltrilogie gesehen habe. Also ich kann zumindest mal für dieses Jahr sagen, habe ich sie schon 3-mal gesehen und zwar komplett.
Ja.
Ja, im Dezember 2-mal. Sie lief auf einem Streamingdienst und ich dachte, oh, die Extended? Ach komm, da machst du nichts falsch, bevor du jetzt irgendwie dumm rumseppst und bleibst hängen. Also ich bin ein großer Fan. Ich habe auch verschiedene Bücher gelesen. Ich kann sie jetzt zwar auch nicht auswendig, aber zumindest habe ich sie gelesen. Ich hatte mich auf die Serie bei Ankündigung natürlich auch riesig gefreut, hatte aber auch schon diesen Beigeschmack von wegen Tolkiens Erben haben nicht alles freigegeben, sondern nur gewisse Bruchstücke und sie machen was Eigenes draus. Ja, das war so der Stachel, der mich dann als man so zwischendrin auch ein klein bisschen gepiekst hat. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich war trotz der ganzen Kritik und das habe ich jetzt gerade so im Rewatch der letzten 3 Folgen, die ich mir als Vorbereitung nochmal angeguckt habe, auch gesehen, ich habe trotzdem meinen Spaß dabei.
Ja, ich habe Stichwort Rewatch, den habe ich jetzt letztens auch gemacht, tatsächlich von der ganzen Serie, also von der ersten Staffel. Ja, war durchaus bemerkenswert, weil so im Großen und Ganzen in der ersten Hälfte hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Also ich weiß noch, dass der Anfang für mich nur so okay war und dann gab es so bis Folge 4, die für mich so die beste war bislang, gab es so einen leichten Aufwärtsqualitätstrend. Ja, und dann geriet das leider so mit Folge 5 doch sehr ins Stocken. 6, 7, 8, ja, da ging es dann echt so langsam bergab. Und ich muss auch sagen, dass ich jetzt auf die zweite Staffel, ja, ich habe eher so mittlere Erwartungen. Also ich habe jetzt auch wirklich festgestellt, die Serie wächst bei mir wirklich absolut gar nicht. Und die Sachen, die ich schon vorher weniger gelungen fand, die fallen bei mir so in Teilen manchmal ins Bodenlose. Also du hast jetzt nicht so einen Unterschied gemerkt, weil ich meine, es ist ja jetzt immerhin 2 Jahre her. Du hast sie wahrscheinlich zwischendurch auch nicht nochmal geguckt, ne?
Nee, komischerweise nicht. Mhm. Und das war was, wo ich auch bei den letzten 3 Folgen gedacht habe, eigentlich könnte ich ja echt nur mal von vorne anfangen. Aber das wäre jetzt alles zu viel und deswegen dachte ich, okay, gut, bleibst du bei 3.
Ja, die Serie ist auch nicht gerade kurzweilig, ne? Das muss man sagen. Also wirklich jede Folge ging irgendwie so 70 Minuten und die Abspänne sind ja auch so 5-6 Minuten. Also es ist wirklich bald schon wie bei einem Kinofilm. Ja, ich meine, die Serie ist ja auch bemüht, fast schon eigentlich wie Kino auszusehen. Ja, also das merkst du ja schon an diesem 16:9 Widescreen-Format, was du ja an der Serienlandschaft eigentlich so nie hast. Und das ist mir jetzt auch einfach nochmal aufgegangen. Ich glaube, diese Serie ist geradezu zu sehr versessen darauf, wie Kino zu wirken. Also insbesondere in der 6. Folge, ja, das war spektakulär da, was sie da gemacht haben. Aber es ist bei mir so ein bisschen verpufft. Und ich muss auch sagen, ich fand jetzt auch diese Schlacht, ehrlich gesagt, also war das wirklich eine Schlacht? Das war eigentlich eher ein Scharmützel um ein paar Hütten. Oder wie hattest du das im Gedächtnis und wie ist es jetzt so nochmal beim 2. Mal für dich gewesen?
Ja, es ist tatsächlich nur ein Angriff auf ein kleines Dorf. Und ja, es stimmt schon, als ich es nochmal gesehen habe, dachte ich, ich fand es trotzdem, ich habe das, glaube ich, auch damals in dem Cast noch gesagt, auch gut, dass die Uruks jetzt auch endlich und die Orks auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Gefahr ausströmen. Die sind fies und verkommen nicht so zu Minions des Tolkien-Universums, wie sie teilweise in den Filmen dargestellt werden. Sie sind schon noch bedrohlich, die Uruks auch und die Orks, ja, aber halt so diese Sprüche, die sie dann halt so bringen, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, das hast du hier halt nicht so und ich bin tatsächlich auch ein ziemlich großer Ada-Fan.
Ja, ich auch.
Ich finde den Charakter sehr, sehr interessant und bin auch echt gespannt, wie das in der 2. Staffel weitergeht. Gerade so im Hinblick auf seinen Herrscher, den er ja eigentlich gar nicht anerkennt, sondern sagt, er ist der Meister von, also der Herr von Mordor. Und das könnte noch echt, je nachdem, wie es geschrieben ist, klar, ein tolles Konfliktpotenzial. Und ja, wie gesagt, also ich finde den Charakter toll, ich will mehr wissen über ihn und hoffe, dass in der 2. auch ein bisschen mehr auf ihn eingehen.
Das ist aber auch schon ein guter Anknüpfungspunkt, um auch so ein bisschen in Richtung Staffel 2 zu blicken. Denn Ada wird uns zwar erhalten bleiben, aber in neuerer oder in anderer Form. Denn der Schauspieler Joseph Maul, der den ja in der 1. Staffel verkörpert hat und den man vorher zum Beispiel aus Game of Thrones kannte als Benjen Stark von der Nachtwache, wo er ja nicht wirklich viel zu tun hat. Der ist abgesprungen aus der Serie. Also da hatte ich auch noch mal jetzt nur nachgeguckt und auch mit dem Kollegen Lasse schöne Grüße hin und her geschrieben. Es ist schon auffällig, also nicht nur, dass der ohne wirklich Angabe von Gründen einfach raus ist aus der Serie, sondern der hat auch bei der 1. Staffel nicht mal wirklich an der Promotour oder der ganzen Promotion teilgenommen. Als ob der wirklich überhaupt nichts mehr damit zu tun haben wollen würde. Und ersetzt wird er ja jetzt durch Sam Hazeldine, den ich jetzt, also da hatte ich noch nicht geguckt, was der zum Beispiel so gemacht hat, aber hattest du das jetzt eigentlich noch so auf dem Schirm, weil es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, oder weil so aus den Trailern geht es gar nicht mal so sehr hervor, dass es jetzt ein anderer Schauspieler ist, ne?
Du siehst es auch kaum. Also ich hatte das im Hinterkopf, dass der nach der 1. Staffel aus keinen Gründen, zumindest mal keinen offiziellen, irgendwie ausgestiegen ist und sich dann da sang- und klanglos davon verabschiedet hat. Und als ich den Trailer gesehen habe, ist es mir wieder so, okay, gut, die hatten ja 9 und guck so hin und denk, also wirklich eine Veränderung sehe ich jetzt nicht, dass das jemand Neues ist. Müsste man aber dann halt in der 2. Staffel, wirst du es wahrscheinlich dann eher sehen. Aber die haben das schon ganz gut hinbekommen, dass der dem schon sehr ähnlich sieht.
Ja gut, ich meine, der ist natürlich auch sehr aufgemacht, ne? Also Joseph Moore hast du auch nicht
trotzdem
wirklich erkannt. Ich habe das Gefühl, dass er vielleicht noch irgendwie ein bisschen mehr auf, ein bisschen mehr auf Monster getrimmt ist vom Make-up her, so ein klein wenig. oder irgendwie so bisschen orgmäßiger, aber warten wir mal ab, dazu kann man noch nicht großartig was sagen. Du hast ja schon angesprochen, also Ada, da kann ich mich dir anschließen, das ist nach wie vor mit das Beste an der gesamten Serie, inklusive die Orks. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich habe auch wirklich jetzt im Rewatch festgestellt, dass Joseph Maul, ich meine, der hat gar nicht so viele Auftritte, aber immer wenn der da ist oder schon in der allerersten Szene, und ich glaube, der kommt ja erst so in der vierten Folge der ersten Staffel, der hat direkt eine Präsenz, der wirkt direkt sehr, ja, sehr, sehr, sehr mysteriös, und zugleich ist er aber auch irgendwie eine ambivalente Figur. Er ist jetzt kein Sauron, wo man das Gefühl hat, ja gut, der ist jetzt einfach nur böse, weil er böse ist, was ja mitnichten der Fall ist eigentlich. Das wollen sie ja auch noch ein bisschen ausstaffieren, auf jeden Fall in der zweiten Staffel. Aber also da habe ich gemerkt, dass das ist nach wie vor gut gealtert. Ich bin nur halt dann, ja, als ich das dann halt gehört hatte, dass ausgerechnet der jetzt neu gecastet wird, dachte ich mir so, oh wow, ihr habt mit das Beste an Staffel 1 muss jetzt auch noch irgendwie einen potenziellen Dämpfer zumindest kriegen, ne? Aber warten wir mal ab, wie der neue Darsteller sich schlägt. Ich habe jetzt hier auch mal geguckt, der war unter anderem auch schon in The Witcher vertreten oder zuletzt auch in der Apple-Serie Masters of the Air, die du, glaube ich, sogar gesehen hast, ne?
Ja, aber da war das Problem, dass alle Darsteller irgendwie halt gleich aussahen mit demselben Bürsten, mit demselben Schnauzer, und dann kannst du halt nicht also ich konnte sie da teilweise nicht auseinanderhalten.
Ja, ja, wir haben ja noch wirklich einige andere Neuzugänge, die man auch schon so in den Trailern gesehen hat. Allen voran wird ein großer Fanliebling der Tolkien-Gemeinde hier sein, ja, Realfilm- oder Realseriendebüt feiern, nämlich niemand Geringeres als Tom Bombadil. Gespielt von Rory Kinnear, den dürfte man vielleicht kennen aus dem vorletzten Alex Garland-Film Man oder aber auch als irgendwie Assistent von Judi Dench aus den neueren Bond-Filmen tatsächlich. Der wird in diese ikonische Rolle schlüpfen. Man sieht ihn ja auch schon im Trailer. Ich muss sagen, also Rory Kinnear wird das bestimmt gut machen, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, was Tom Bombadil in dieser Serie angeht. Wie geht's dir da?
Ich bin kein Tom Bombadil-Fan. Ich muss, ich weiß, was für eine Bedeutung Tom Bombadil hat.
Ja.
Aber also zumindest im Buch nervt er mich. Der nervt mich ohne Ende mit seinem Rumgehampel und das. Ich habe, als sie gesagt haben, er taucht auf, dachte ich noch, aber bitte, bitte mach da draus jetzt keine Art von Jim Carrey, der dann durch die Gegend, durch seinen Weltlein hüpft und alles ist gut und alles ist toll und Bombadil und Bombaldal da. Und als ich seinen Trailer gesehen habe, dachte ich, okay, warten wir ab. Ich will das Endprodukt sehen, bevor ich die Messer wetze. Aber ich weiß es nicht. Ich meine, es ist für den, wer auch immer der Zauberer jetzt sein soll.
Oh Gott, ja, ja.
Glaube ich auch, könnte das durchaus interessant werden. Ich bin bei dem Charakter, bin ich tatsächlich zwiegespalten. Aber wie gesagt, im Buch mag ich ihn überhaupt nicht. Gucken wir, was sie jetzt draus machen.
Ja, also was sie draus machen, also von den Trailern her und auch, was man sich so bisher so vom Material so zusammenreimen kann, der wird allenfalls, glaube ich, eine Stichwortrolle haben oder der wird eine Art Mentorfigur sein für, ich nenne ihn mittlerweile liebevoll Scamdalf, also den Fremden. Also dafür wird er, glaube ich, in erster Linie hergenommen. Aber du hast schon nicht Unrecht, also vor allem auch in den Büchern oder im Buch, ja gut, es gibt ja noch die Abenteuer des Tom Bombadil, das habe ich aber nicht gelesen von Tolkien.
Das habe ich auch nicht gelesen.
Das spare ich mir auch, da kann man dann eher auf den YouTube-Kanal von Mythen aus Westernis schauen, mit denen wir ja damals ein kleines Crossover hatten und vielleicht bahnt sich da dieses Jahr auch wieder was an, seid gespannt. Liebe Grüße an den Maurice auf jeden Fall.
Ja, liebe Grüße.
Ach ja, da warst du auch damals bei, schön war es wirklich, ja.
Ja, danke. Hack nur noch weiter drauf rum. Ich kann nicht, ob du da dabei warst. Du warst nicht, glaub ich. Doch, war ich dabei, verdammt nochmal.
Ja, du hast auch gedacht, du warst bei den normalen Recaps dabei und das warst du definitiv nicht, Sven. Das war ja damals auch alles parallel und ich muss sagen, also unabhängig jetzt, wie ich zu Rings of Power stehe, aber ich bin sowas von froh, dass das nicht parallel dieses Jahr mit House of the Dragon ist, weil das war vor 2 Jahren wirklich eine Grenzerfahrung, sage ich mal.
Und dieses Jahr wäre es, glaube ich, noch schlimmer gewesen, allein schon bei den Laufzeiten. der Podcasts teilweise. Und dann vielleicht noch, atmen wir noch in 2 Stunden Rings of Power hinterher.
Lass uns aber noch mal kurz bei Tom Bombadil bleiben. Also, du meinst ja gerade schon, du bist jetzt nicht der größte Fan von dem. Ich habe jetzt an sich nicht jetzt die Riesenprobleme mit der Figur, aber es gibt halt schon einen Grund, warum Peter Jackson den aus Die Gefährten damals rausgestrichen hat, weil er eigentlich ein Bremsklotz für die Handlung ist. Weil da steht eigentlich der ganze Plot still und dann wird auch noch der Ring irgendwie völlig, also dem wird in den Händen von Bombadil eigentlich jegliche Macht und Bedeutungsschwere genommen. Also das ist regelrecht antiklimatisch und da merkst du auch, ja, Tolkien wollte nicht so wirklich raus aus dem Auenland und hat sich dann auch nochmal Zeit gelassen mit dem alten Wald und Tom Bombadil und dann Hügelgräberhöhen und die ganze Scheiße und ja, das zieht sich im Buch. Und Peter Jackson war schon klug, das tatsächlich rauszuschneiden. Ich weiß, es gibt Tolkien-Puristen da draußen, die wünschen sich das bis heute und sind dann jetzt auch gespannt, was hier gemacht wird. Aber hier wird auf jeden Fall nicht dasselbe passieren, denn Tom Bombadil wird hier, für alle, die es noch nicht wissen, anscheinend in eine Wüste verfrachtet. Was schon ein bisschen ungewöhnlich ist, weil man weiß ja als Tolkien-Kenner, Tom Bombadil ist ja mit das mächtigste Wesen in Mittelerde, wenn nicht sogar das mächtigste überhaupt, aber nur auf seinem Landstrich und innerhalb seiner Blase, ne?
Mhm.
Und ja, wie das dann in der Wüste funktionieren wird, ich bin gespannt. Wüste, wenn sich jetzt Leute vielleicht am Kopf kratzen, wir erinnern uns ja am Ende der ersten Staffel, begeben sich ja Nori und der Fremde nach Ruhn, ne?
Ja.
Das ist ja ein Setting, was wir bislang noch gar nicht gesehen haben und was in den Trailern gar nicht mal so sehr gezeigt wird. Also du hast da höchstens zwar so Reiter mit Masken, aber ansonsten hüllen sie sich da relativ in Schweigen und ich finde es auch bemerkenswert, wenn du es mal vergleichst mit dem Marketing von vor 2 Jahren, wie wenig hier die Haarfüße vorkommen bisher, ne?
Stimmt eigentlich, ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich wahrscheinlich die Story jetzt wirklich halt nur noch um Nori dreht und der Rest vielleicht irgendwann bei einer großen Zusammenkunft oder sowas mal wieder sieht, aber ich glaube, der Rest fällt jetzt hinten runter, weil er nicht mehr relevant ist. Also kann ich mir zumindest vorstellen.
Du meinst jetzt die anderen Haarfüße?
Die anderen Haarfüße, genau, ja.
Genau, ja, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil ich hatte riesige Schwierigkeiten irgendwann mit den Haarfüßen. Also ich habe die immer wirklich regelrecht schon verabscheut. Und ich jetzt hier nicht ausführen, man darf gerne in die Recaps reinhören, aber ich bin sehr froh, dass die nicht mehr dabei sind. Und umso mehr ist es dann ein Dämpfer, dass wir neue Hobbits kriegen werden. Diesmal keine Haarfüße, sondern Starren werden uns hier erwarten. Starren, man muss ja dazu wissen, die Hobbits setzen sich ja aus, ich glaube, 3 Sippschaften zusammen, ne? Die Starren, die Haarfüße und die Pfahlhäute. Und die Starren sind auch diejenigen, welchen von denen Gollum abstammt. Also das sind seine direkten Vorfahren. Und bei denen heißt es selbst dann noch im Auenland, dass die eine Affinität zu Wasser haben. Also viele von denen können auch schwimmen und die machen mit Booten auf dem Brandywine-Fluss herum etc. Ja, und die hat man jetzt ebenfalls in die Wüste verfrachtet anscheinend. Also eine etwas merkwürdige Entscheidung, oder? Ausgerechnet das Hobbit-Völkchen, was eine Affinität zu Wasser hat, in eine Wüste zu stopfen, ne?
Vielleicht werden sie aber auch erst zu ihrem Ort hingeführt.
Kann ja auch sein. Ja, es sind ja so Proto-Hobbits.
Es sind Vorfahren, ja, eben.
Ne? Ja, ja, also, ja, also, ja gut, ich hab, ich meine,
muss jetzt erklären, alles schlecht machen.
Nee, aber du erinnerst dich, generell schon bräuchte ich keine Hobbits eigentlich in der ganzen Serie. Und dann haben sie mir die halt auch noch da waren, vergrätzt mit Sachen, die ich schon, so hier Stichwort Wanderbann und so weiter, die ich schon ideologisch fragwürdig bis wirklich bedenklich finde. Aber wie gesagt, gerne in die Besprechungen reinhören. Ja, man wird sehen, was dabei rumkommt. Ansonsten, was haben wir noch an Neuheiten in den Trailern? Endfrauen wurden auf jeden Fall schon angedeutet. Da bin ich zumindest gespannt, was das angeht. Und dann kann man da aber schon mal Entwarnung geben, beziehungsweise nicht unbedingt Entwarnung, sondern eher anmerken, dass noch eine Figur aus der ersten Staffel ja komplett wegfallen wird. Hast du das schon mitbekommen?
Eine Figur aus der, nee.
Also es gab ja den Handlungsstrang in den sogenannten Südlanden, die ja jetzt nicht mehr existieren, weil sie jetzt Mordor sind. Oh Gott, da habe ich auch wieder so die Augen verdreht, als dieser Schriftzug kam, erst Südlande und das morpht sich dann zu Mordor. Das fand ich einfach nur furchtbar damals und heute auch noch. Aber eine Figur wird tatsächlich wegfallen aus den Südlanden, und zwar Bronwyn. Also diese Heilerin, gespielt von Nazanin Botniadi. Die wird in der Staffel überhaupt nicht mehr auftauchen. Und das hängt nicht damit zusammen, dass die jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf die Rolle hatte oder sonst was, sondern die Dame hat anscheinend ihre Schauspielkarriere, die ja auch vorher durchaus, also die hatte man durchaus schon mal irgendwo gesehen, die ist ja gebürtig aus dem Iran. Und das ist auch der Grund, warum die jetzt tatsächlich ihre Karriere an den Nagel hängt, denn die will sich im Iran offenbar verstärkt für Frauenrechte einsetzen etc. von den USA aus, wo sie ja lebt. Und ja, ich glaube, der kann man nur alles Gute wünschen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Schade. Ich mochte das. Okay, also sagen wir es mal so, mir wäre es lieber gewesen, sie hätten Theo rausgestrichen, weil den
eigentlich auch wirklich ja, immer. Der ist leider noch dabei.
Also der. Ja. Der ist wahrscheinlich, ja, das dachte ich mir noch, wegen dem Mal durch das Schwert, was er da hat, kann man den eigentlich nicht hinten runterfallen lassen. Aber sie hat mir gut gefallen. Ich fand auch so, ich fand es beim Rewatch auch immer toll, dass sie so am Ende auch mal die Resultate einer Schlacht gezeigt haben, wo sie dann auch durchs Lazarett gehen, wo Theo auch seine Mutter auch sucht. Das hat mir wirklich gut gefallen, und ich mochte sie als Charakter ziemlich gut. Die haben eigentlich eine schöne, was heißt, die haben eigentlich, ne? Die haben ein schönes Trio gebildet.
Ja, so ein bisschen so eine Patchwork-Familie, ne? Es wurde dann ja am Ende der ersten Staffel auch angedeutet, dass die, also dass sie, Aaron Dir und ihr Sohn Theo, was immer noch der unpassendste Mittelerde-Name ever ist, dass die jetzt irgendwie zu so einem Hafen gehen wollen, also Pelagie, und dass die da irgendwie leben wollen. Ich muss aber hier bei dem Lazarett gleich mal einhaken, weil die Szene fand ich leider echt schlecht. Weil da ist mir wirklich nochmal aufgegangen, also jetzt sowohl im Rewatch als auch damals, dass da wirklich absolut keine Konsequenz ist. Also Bronwyn, die liegt da schon während der Schlacht halbtot auf dem Tisch und soll dann noch geköpft werden mit zwei riesigen Fleischwunden, und die erholt sich A, viel zu schnell davon, und B, in diesem Lazarett, also wirklich, da sind zigtausend gesichtslose Komparsen, was auch immer. Den wurde richtig übel mitgespielt. Also da ist einmal sogar wirklich einer zu sehen, der sein ganzes Bein verloren hat. Und von den Hauptfiguren oder zumindest den Sprechrollen ist wirklich bis auf eine einzige nahezu keiner irgendwie gezeichnet worden von dieser ganzen Nummer. Und das fand ich sehr, 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 sehr schwach, muss ich sagen.
Naja, aber wenn man es mal genau nimmt, ist es bei Herr der Ringe nicht anders. Oder hast du Gimli verletzt gesehen? Hast du Legolas verletzt gesehen? Aragorn überlebt auch alles.
Ja, natürlich.
Ja, ein Sturz von sonst irgendwo, zieht sich am wird dann vom Pferd hochgezogen und reitet was weiß ich wie lang ohne Essen, Trinken durch alle möglichen Wüstendinger und steigt dann ab, sagt, jetzt bin ich wieder da, alles klar, los geht's, wir kämpfen um Helms Klamm. Also mit Realismus, glaube ich, bist du hier wirklich falsch.
Nee, das hat nichts mit Realismus zu tun, sondern einfach damit, dass ich das Gefühl habe, dass hier irgendwie keine Opfer wirklich gebracht wurden. Und ganz ehrlich, also klar, ja, es sind durchaus valide Punkte, die du da nennst. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, Bronwyn ist nicht so eine wichtige Figur wie Aragorn. Und die hätte man eigentlich, ja gut, die konnten damals natürlich nicht wissen, dass die jetzt komplett erstmal aus dem Schauspielbusiness sich verabschiedet, das konnten sie nicht wissen. Aber hätten sie das damals gewusst, hätten sie die da auch sterben lassen können. Ganz ehrlich, also irgendwie müssen auch mal Opfer gebracht werden. Und meine Fresse, da ist ein ganzer Vulkan hochgegangen, und die einzigen, die sterben, sind Figuren, deren Namen wir gerade mal gehört haben, oder die nicht mal Namen haben. Also es ist einfach schwach.
Dann kannst du aber, sorry, es ist genau dasselbe mit, das kannst du es genauso auf die anderen Charaktere münzen. Also die Hobbits, ja, auch die, sagen wir mal, eher unwichtigeren, in Anführungsstrichen, sind auch in allen möglichen Schlachten, wo sonst irgendwas, und haben auch kaum Kratzer.
Ja, das würde ich nicht sagen. Also ich meine, Merry geht ja fast drauf, als er sich mit dem Hexenkönig anlegt. beispielsweise.
Ja, aber siehst du da hat er da irgendwelche Verletzungen, was weiß ich, ist es jetzt nur noch der einarmige Mary oder...
Nee, der ist dann ja behandelt worden, aber hier ist das ja wirklich, also ich sage ja nicht, dass die alle sterben sollten.
So hört sich's
an. Aber das ist wirklich keiner, ich meine, Aaron Deer sieht in diesem Lazarett aus, als wäre er mal eben unter der Dusche gewesen. Also das ist mir jetzt einfach im Rewatch auch nochmal aufgefallen. Diese Serie ist in der Hinsicht seicht, wenn es um Hauptcharaktere geht und die zu schonen, wie auch immer. Und alles andere, was irgendwie Wegwerffiguren und Statisten angeht, die werden brutalst massakriert in dieser Serie.
Ach, das hast du doch überall.
Also ja, aber das macht es nicht besser, Sven. Könnte man ja hier genau den Unterschied machen. Und letzten Endes ist das halt nur, weiß ich nicht, ach ja, wir wollen uns nicht von diesen Figuren trennen. Und dann, weil ganz ehrlich, ey, Theo hätte von mir aus auch sterben können. Oder, also zumindest seine Mutter hätte sterben können. Es hätte dann für ihn auch vielleicht nochmal eine interessante Entwicklung gegeben, aber nein, gar nichts. Und dann, oh, es sind auch wirklich so teilweise wirklich dumme Plotgeschichten in der ersten Staffel. Und die hat mir das leider auch zum Ende hin immer weiter vergrätzt. Und da sind auch viele Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass die das für die zweite Staffel auch nicht mehr irgendwie gefixt kriegen. Was sie ja durchaus vorhaben, denn man sollte anmerken, Amazon hat tatsächlich nach der ersten Staffel vollumfängliche Surveys, also Umfragen online und so weiter gestartet zur ersten Staffel und so sich wohl auch sehr, sehr viel Feedback angenommen.
Ich sag nur, bei Theo sind wir uns einig, beim Rest nicht.
Ja, Theo ist furchtbar.
Nein, es ist, aber ja, ich verstehe das schon. Ich finde auch gut, dass sie sich der Kritik angenommen haben. Aber was ich halt immer so lese, ist, wo ich mir denke, Leute, die haben einfach nicht den Zugang zu den Büchern. Und was ich auch noch gelesen habe, ist, dass wirklich diese Tolkien-Erben mit Argus-Augen auf alles schauen, was sich im Tolkien-Universum bewegt und mit Klagen und sonst irgendwas nicht hinter Berg zurückhalten. Natürlich kann man gewisse Sachen kritisieren und sagen, ey, die zeitlichen Abfolge, das hätte der vielleicht ein bisschen anders da machen können.
Oh ja.
Kann ich verstehen. Bin ich absolut, ne? Und gewisse andere Änderungen, wo man sagt, okay, hätte ich vielleicht auch ein bisschen anders da gemacht. Man selber weiß es natürlich immer besser.
Mhm.
Ich habe trotzdem meinen Spaß mit und freue mich jetzt auch so auf die neuen Charaktere, die jetzt in Staffel 2 kommen. Und sie haben jetzt auch gesagt, sie machen es düsterer und alles. Das ist genau mein Metier. Ich hätte es gern düsterer, nicht unbedingt brutaler. Die Gewalt ist okay.
Die ist ganz schön deftig teilweise.
Da wird geköpft, da fließt Blut, das ist alles okay, alles in Ordnung.
Ja.
Ja, bloß dieses Gemecker, und sind wir auch ehrlich, das meiste Gemecker geht doch immer nur auf Kosten von, da rennt ein schwarzer Elf rum. Ja, also es kommt schon ganz oft, dass es dann, aber ich habe es jetzt schon wieder gelesen, als der letzte Trailer rauskam und waren Kommentare unten drunter, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe und habe gesagt, ist doch scheißegal. Herrgott, es ist eine Fantasy-Welt, es gibt keine scheiß Elfen und es gibt auch keine Ents oder sonst irgendwas.
Ja.
Dann lasst die doch so sein, wie sie sind. Wenn es euch stört, guckt es euch nicht an.
Das ist, also für mich ist das eigentlich, was mich daran höchstens stört, ist die Umsetzung. Also ich hab kein Problem an sich mit dem Diversity-Aspekt, sondern eben, wie man es umgesetzt hat. Also zum Beispiel, dass man Disa nicht wirklich eine Geschichte gibt. Man setzt die einfach dahin, wir sollen das schlucken, dass die komplett anders aussieht als alle anderen, weil ist jetzt so. Und das hat dann auch in meinen Augen eigentlich auch nichts mit Rassismus oder sonst was zu tun, wenn man der einfach mal ein bisschen mehr Substanz geben könnte. Also man könnte ja einfach sagen, weiß ich nicht, Durin hat die geheiratet, die kommt eigentlich von einem anderen irgendwie Zwergenclan aus dem Süden oder sonst wo und deshalb sieht die anders aus und deshalb sehen auch alle um sie herum anders aus, weil sie eben Teile ihres Hofstaats oder was auch immer mit nach Khazad Dûm gebracht hat, um dort mit Durin zu leben. Das würde dem Ganzen auch halt Worldbuilding geben, weißt du, dann wüsstest du, oh, da gibt's noch andere Zwerge und vielleicht, weiß ich nicht, dann kann ja auch einer der anderen Zwergenfürsten, kann ja theoretisch auch ihr Vater sein oder so. Na, das ist Worldbuilding und bisher, muss man ganz ehrlich sagen, tun sie da nicht sonderlich viel. Also die Zwerge bestehen bislang eigentlich nur aus Khazad Dûm und Khazad Dûm besteht auch vielleicht aus, sagen wir mal, 20 Zwergen, wenn es hochkommt.
Ja, da gebe ich dir recht, das stimmt. Also zumindest mal mit, also dieser braucht auf jeden Fall eine ordentliche Background-Story hinterher, weil das auch ein toller Charakter ist.
Ich mochte die zwei harmonieren.
Ja. Oder die drei zusammen, das macht wirklich sau viel Spaß, denen zuzuschauen.
Ja.
Da habe ich auch echt weiterhin Bock drauf und ich hoffe auch, dass sie mehr Substanz bekommt.
Ja, und wer auch dringend mehr Substanz bekommen müsste in meinen Augen, ist Aaron Dir. Den finde ich als Figur wahnsinnig dröge nach wie vor. Ja. Und ist dann auch, also ist wirklich absolut nichts gegen den Schauspieler. Aber indem man dann halt eine Figur schreibt, die so substanzlos ist und letzten Endes einfach nur Legolas in der Diversity-Version, dann ja, ist sowas halt dann auch eine dankbare Vorlage leider für Rassisten, muss man leider sagen, weil die können dann herkommen und sagen, oh, guck doch mal, da geht es nur um die woke Propaganda und es ist ja gar keine richtige Figur.
Finde ich definitiv nicht. Das, was ich dir wirklich, und das ist wie bei dieser auch, der braucht ein bisschen mehr Story, der wirkt schon ein bisschen langweilig, das stimmt.
Der ist sehr langweilig.
Der braucht ein bisschen mehr, ja, der braucht mehr zu tun, du musst dich ein bisschen mehr in den hineinversetzen, aber das Ganze halt dann irgendwie so auf die Hautfarbe
zu
begrenzen, um jetzt zu sagen, jetzt bloß, weil, aber so hört es sich halt teilweise an, aber ist mir egal.
Also, um darauf nochmal zurückzukommen, also du hast natürlich nicht Unrecht, natürlich gibt es auch immer noch rechtspopulistische Hetze dagegen. Die gibt's aber heutzutage bei jeder zweiten Sache, hat man das Gefühl. Ich will auf keinen Fall behaupten, dass das nicht mehr irgendwie damit hineinspielt. Aber es gibt halt auch mehr als genug valide Kritik da dran. Also ich merke das auch wirklich so mit den Jahren. Ich störe mich überhaupt nicht an Diversity oder sonst was und auch an den guten Vorsätzen dabei, sondern einfach, wie es umgesetzt ist.
Die Schwäche ist da eher bei der Story allgemein, dass man da halt ein bisschen mehr mit einarbeitet, was du ja schon gesagt hast, dass die ein bisschen mehr Background haben, dass du dich dann natürlich auch viel mehr mit den Charakteren identifizieren, mitfühlen kannst. Das stimmt ja definitiv. Aber mal eine andere Frage. Bist du eigentlich bereit für viermal Charlotte Brandströms Wendy Galadriel Slow Motion Action?
Ja.
Auf dem Gau?
Ja, die ist gar nicht von Charlotte Brandström.
Nett? Och nein!
Aber da sprichst du schon was Gutes an, weil wir können jetzt nochmal wirklich dann dezidierter in Richtung Staffel 2 gucken. Denn Galadriel ist natürlich auch wieder dabei. Aber der Regisseur, der das in meinen Augen verbockt hat, ist nicht mehr dabei. Nämlich Wayne Shejip. Der hat zuletzt auch, ich glaube, das Finale der Fallout-Serie für Amazon hat er zuletzt auch gemacht. Bei der ersten Staffel hat er 4 Folgen inszeniert, das heißt die Hälfte der Staffel. Und an seine Stelle tritt jetzt eben Charlotte Brandström, die in der ersten Staffel die 6. und 7. Folge inszeniert hat. Mit deren Schreibe ich jeweils ein Problem hatte, aber die Inszenierung fand ich echt gut. Das ist auch eine sehr, sehr erfahrene und versierte TV-Regisseurin. Also die hat für Witcher gedreht. Die hat, ich glaube, wir hatten die auch zusammen besprochen, ne? Diese Serie hier, The Consultant, glaube ich, mit Christoph Waltz Anfang letzten Jahres. Da hat sie auch dran mitgewerkelt und zuletzt auch an Shogun, was du auch mitbesprochen hast, sehr gerne reinhören.
Mhm.
Also da bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass die Dame jetzt hier wirklich das Steuer übernommen hat. Also es fällt nämlich auch auf, die ist nicht nur einfach Regisseurin, sondern wirklich auch Co-Executive Producerin. Und dazu kommt auch noch, dass die, ich meine, es war kurz nach dem Jahreswechsel, hatte die ein Interview gegeben, also jetzt hier Anfang 2024, wo sie erzählt hat, dass sie sich über Weihnachten hinweg den Rohschnitt aller 8 Episoden angesehen hat. Und da merkst du schon, die ist hier federführend. Also für mich klingt es fast schon, als wäre die eine Art Co-Showrunnerin. Und das macht mir schon ein bisschen Hoffnung. Oder wie siehst du das?
Absolut, aber ich dachte, sie hätte die Pferde, wenn die Slow Motion reingeführt.
Nein.
Okay.
Nein.
Verdammt.
Nein, nein. Also ja, gut, in der Schlacht da vielleicht auch ein paar Faxen von Galadriel, aber Slow Motion war da nahezu gar nicht vertreten. Immer wenn es Slow Motion gibt, dann ist es eigentlich in 90 von 100 Fällen Wayne Shejip gewesen. Und ich bin wirklich froh, dass der Mann sich jetzt anderen Aufgaben widmet. Ansonsten haben wir auf dem Regiestuhl noch zwei andere Damen. Also es ist diesmal wirklich komplett weibliche Regie. Ja, gut, abwarten, was dabei rumkommt. Also die können ja durchaus was abliefern. Man muss ja sagen, von den Trailern her macht es schon den Eindruck, als würden sie auch so von, also wir hatten es ja gerade eben schon erwähnt, manche Figuren tauchen gar nicht mehr so sehr auf und es geht ja auch schon so durch den Äther, dass Galadriel auch nicht mehr die Hauptfigur der zweiten Staffel sein wird, sondern Celebrimbor. Ja, und da muss ich sagen, das finde ich auch zumindest interessant, weil mit Galadriel hatte ich wirklich extrem große Probleme, wie du dich vielleicht erinnern wirst.
Ja, ist nett.
Okay.
Kurz und knapp.
Gar nicht, wirklich überhaupt nicht, weil da gibt's ja schon wirklich auch viel Kritik dran, sei es das Schauspiel oder wie die Rolle halt geschrieben ist.
Ja, so zwischendrin, so am Anfang, also so, ich glaube in Folge 3 ging sie mir schon ein bisschen auf die Nerven und ja, die Wendy Slow Motion hätte ich auch nicht gebraucht, fand ich auch eher nervig und auch ein bisschen deplatziert.
Die ist furchtbar. Die ist wirklich furchtbar. Ich kann es nur immer wieder sagen, als wenn Zack Snyder Ostwind inszenieren würde. So sieht das aus, wirklich.
Aber ich habe mit dem Charakter tatsächlich gar nicht so arg viel Probleme.
Ja, ich schon leider. Das ist halt so einer der großen Knackpunkte, den sie auch, glaube ich, in Staffel 2 nicht mehr werden gefixt kriegen. Mit jedem weiteren Trailer, und es gab ja wirklich, meine Fresse, hauen die im Moment viel raus. Also es gab ja erst den normalen Teaser, der ging, glaube ich, schon über 2 Minuten. Dann gab es diesen 4-minütigen Trailer von der Comic-Con und jetzt noch einen. Also gefühlt kannst du dir da auch fast schon wieder die halbe Staffel zusammenpuzzeln. Und zum Ende hin wird es wohl ordentlich auch knallen in Staffel 2. Also die letzten beiden Folgen sind ja von Charlotte Brandstrom und es ist auch schon die Rede davon, dass wir eine Schlacht erleben werden, die sich über ganze 2 Folgen erstrecken soll. Dieses Mal.
Ja.
Und wenn Charlotte Brandstrom die inszeniert hat, man muss sagen, es sieht schon nach deutlich mehr aus als dieses Dorfscharmützel in Staffel 1, ne?
Ja, wenn es sich um die Schlacht handelt, um die ich denke, die es geht, dann wird das ein, hoffe ich, optisch bombastisches Erlebnis. Also da setze ich wirklich drauf. Es gibt sowieso ein paar Sachen, die mich an der 2. Staffel wirklich sehr, sehr reizen. Besonders auch ich glaube, der Istari bekommt auch einen Gegenspieler, was man in den Trailern sieht. Und ich mag halt, Kieran Hinds mag ich halt sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist ein sehr geiler Schauspieler.
Ja, noch jemanden, den sie von Game of Thrones hier rüber geschleust haben.
Ja, der auch schon in Rom saugut war, der auch schon in Game of Thrones saugut war. Der hat einen Haufen guter Sachen gemacht. Mm. Auch wenn er nur so ein bisschen so kurz auftaucht. Ich finde, der hat eine unheimliche Präsenz.
Ja.
Und kann beide Seiten, also gut und böse, auch immer wirklich gut bedienen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich bin mal gespannt, was der Balrog abzieht.
Ja.
Der auch im Trailer schon in Moria, schätze ich mal, also es müsste ja Moria sein, wütet. Ich erwarte mir eigentlich sehr viel. Ich weiß jetzt schon, dass ich da sitze und denke, okay, schade, das haben sie im Trailer angedeutet und das wird wahrscheinlich nicht kommen.
Es war bei Staffel 1 schon so, ne? Da war halt wirklich der Balrog reiner Bait. Also, sorry, ja.
Ja, ja, klar. Ich weiß es halt nicht, ob, also dieses Mal sieht es halt wirklich aus, so, wenn man ein bisschen die Sau rauslässt.
Ja, man muss vorsichtig sein, das Marketing, ne?
Ja. Wir werden sehen, aber es gibt halt auch, es gab ja auch Andeutungen, dass eventuell Kankra auftaucht. Da hätte ich auch Bock drauf.
Ja, sie haben ja auch, weil du das ja vorhin auch mit der Rechtslage erwähnt hast, sie haben jetzt anscheinend auch einige Charaktere oder Elemente in Anführungsstrichen nachgekauft von den Tolkien-Erben. Also die Rechte daran, dass sie das benutzen dürfen. Da soll auch wohl Ungoliant bei sein. Das ist ja die die Riesenspinnenvorfahren von Kankra, ne? Also
ja.
Wer Kankra schon furchteinflößend fand, soll sich mal Ungoliant ansehen. Da gibt es schöne Zeichnungen online, kann man sich gerne mal betrachten und dann süße Träume haben.
Ja, allerdings. Ich wollte eigentlich noch kurz über den Herrn der Geschenke quatschen und wollte fragen, was du davon hältst, dass sie den nicht wirklich großartig verfremdet haben, bis auf die Perücke und die Ohren.
Da weiß ich irgendwie gar nicht, was ich davon halten soll, wenn ich ehrlich bin. Also vor allem macht es eigentlich auch nicht wirklich Sinn, dass sich Celebrimbor darauf nochmal einlässt, weil Galadriel hat ja am Ende gesagt, ja, hier, Halbrand ist fort und wenn er nochmal auftaucht, dann darf sich auf keinen Fall irgendeiner von euch mit dem abgeben, sich auf den einlassen, was auch immer. Und man sieht halt einfach, dass es nach wie vor Charlie Wickers mit spitzen Ohren und Perücke ist. Und das ist ein bisschen faul, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wie sie das plottechnisch herleiten, aber ja.
Ich habe da auch so ein bisschen meine Gedanken dazu gehabt, wo ich gedacht habe, ja, man hätte vielleicht tatsächlich jemand anders denn nehmen sollen, einfach auch, um es dem Publikum besser zu präsentieren. Mhm. Aber ja, natürlich, weil man weiß, also die Fans wissen ja, wer es ist.
Ja.
Aber ich glaube, die, wo einfach mit den Büchern nicht so vertraut sind oder sich nicht so viel reinlesen möchten, denen macht man es damit halt leichter, ne, zu sagen, ah, alles klar,
ja,
ist doch,
aber
die anderen merken es nicht. Aber es ist halt optisch.
Es sieht halt wirklich ein Blinder mit einem Krückstock. Also das hat nichts mit den Büchern zu tun, das hat nichts mit Unkenntnis zu tun. Klar, es gibt dann immer dieses Argument, ja, die Serie, die muss ja auch Leute mitnehmen, die Jackson-Filme nicht gesehen haben zum Beispiel.
Eben.
Ja, aber da spielt das ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Und ich weiß nicht, also abwarten, wie sie es umsetzen. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Das Eben. Ist jetzt auch gar nicht mal unbedingt was gegen diesen Charlie Wickers, den ich jetzt gar nicht mal so übel finde. Ja, er ist mir irgendwie zu sehr ein Pretty Boy, aber vielleicht soll das ja auch irgendwie der Gedanke dahinter sein, ne, in Hinblick auf seine Sauron-Identität. Ja, man wird es sehen. Alles in allem, ja, ich bin so halb skeptisch bei Staffel 2 und so halb hoffnungsvoll. Wir können da übrigens noch zu anmerken, weil ihr euch ja vielleicht fragt, wie das hier mit den Recaps aussehen wird. Wann Sven dabei sein wird, kann man noch nicht genau sagen. Ansonsten werde ich das ja im Duo mit Lasse machen. Sven, du bist aber auf jeden Fall wahrscheinlich beim Staffel-Recap dabei. Dann können wir auch wunderbar, glaube ich, den Bogen hier zu schlagen.
Mhm.
Und es wird folgendermaßen laufen. Ich hatte es ja schon erwähnt, Amazon veröffentlicht die ersten 3 Episoden diesmal auf einen Schlag am 29. August um 9 Uhr morgens. Unseren Podcast dazu werdet ihr wahrscheinlich möglicherweise am Nachmittag desselben Tages auf die Ohren bekommen, denn wir haben dieses Mal ähnlich wie bei House of the Dragon tatsächlich auch Screener zur Serie. Und ohne das jetzt weiter auszuführen, aber auch nicht nur zu den ersten 3 Episoden. Wir müssen mal schauen, wie wir das vorproduzieren, aber wir haben schon relativ viel vorab zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank dafür an die verantwortliche Agentur, natürlich auch Amazon Studios. Und dann werden wir mal schauen. Also die Folgen erscheinen ja immer donnerstags jetzt, nicht mehr freitags wie 2022. Und die Besprechungen werden dann ja wahrscheinlich an den Donnerstagen erscheinen, eventuell je nachdem, wie wir vorproduzieren können oder nicht, vielleicht dann auch erst freitags oder so zum Wochenende hin, aber auf jeden Fall relativ zeitnah wird das Ganze erfolgen, ja. Dann würde ich sagen, ja, war's das hier, ein kleiner Precast zum Warmwerden. Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet dann aber wahrscheinlich mich und den Kollegen Lasse ja in der ersten Besprechung hören, in der wir dann tatsächlich auch, das lässt sich leider nicht vermeiden, wir werden in einem wahrscheinlich sehr, sehr, sehr ausschweifenden Recap alle 3 Folgen besprechen müssen. Also es wird wahrscheinlich auch nicht so ganz ausführlich, wie ihr es gewohnt seid, aber wir schaffen es nun mal nicht, 3 Besprechungen in diesem Ausmaß aufzunehmen und dann noch zeitgleich zu veröffentlichen. Wir haben auch noch irgendwo sowas wie ein Leben nebenbei, aber nur, dass ihr dann schon mal vorgewarnt seid und das wird dann entweder Donnerstag oder spätestens Freitag werdet ihr das auf die Ohren bekommen. Und ja, ich muss gestehen, ich freue mich ehrlich gesagt lieber auf die Podcasts als auf die Serie. Aber vielleicht wird man ja positiv überrascht. Ich kann aber auch schon mal für mich sagen, also ich bin nach wie vor nicht der Fan der ersten Staffel. Also die zweite, ich erwarte jetzt kein absolutes Meisterwerk von der in Relation, aber doch schon eine gewisse Steigerung. Also sonst bin ich echt am Überlegen, ob ich mir das noch weitere 3 Staffeln in Anführungsstrichen antun werde. Aber wir werden es sehen. Sven, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich. Ihr da draußen könnt uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr insgesamt zu Rings of Power bisher steht, also auch zur ersten Staffel, was ihr von der zweiten euch erwartet. Schaut ihr es überhaupt noch? Denn das muss man ja auch sagen. Ich glaube, so Anfang 2023 kam eine Statistik raus, dass zumindest in den USA weniger als 40% derjenigen, welchen, die erste Staffel gestartet haben, sie überhaupt zu Ende geguckt haben. Und da versteht man jetzt vielleicht auch, warum Amazon hier, ja, Zuschauer reakquirieren will, sag ich mal, ne? Oder vielleicht dann auch, ja, eher Prime-Kunden. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall herzlichen Dank. Und Sven, du darfst dich natürlich noch verabschieden, aber ich sage schon mal im Vorhinein bis die Tage und Namarie.
Ich bin reaktiviert, meine Morgul-Klinge ist scharf, ich hab Bock auf die zweite Staffel. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.